D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In der kümmern wir uns heute Abend um Flüchtlinge und stellen uns die Frage, wovor haben wir eigentlich Angst? Angst macht uns ja häufig das, was wir nicht kennen oder nicht verstehen. Und dann gibt es in aller Regel zwei Wege, damit umzugehen. Entweder ich lehne das Ganze ab oder ich versuche mich damit auseinanderzusetzen. Und auf beide Möglichkeiten wollen wir jetzt mal schauen und beginnen mit Nils Altmiechs. Er leitet die Identitäre Bewegung Deutschland. Zitat von der Homepage. Wir stehen vor allem gegen Masseneinwanderung und Islamisierung, die heute fast alle europäischen Länder betrifft. Zitat Ende. Erstens glaube ich nicht, dass das richtig ist. Zweitens glaube ich auch nicht, dass die Verallgemeinerung der Debatte hilft. Trotzdem geht die Frage an Nils Altmiechs, warum eigentlich diese Haltung zum Thema?
Wir denken, dass wir mit der Einstellung nicht alleine stehen. Dass wir haben heute einen Zuwanderungsanteil von über 20%. Und dass das langfristig dazu führen wird, dass wir einen Identitätsverlust erleiden werden. Und Umfragen wie die hier zur Sprache gebrachte, denke ich, zeigen das ganz gut, dass wir nicht damit alleine stehen. Wir positionieren uns grundsätzlich gegen einen weiteren Ausbau der Massenzuwanderung.
Wäre denn Identitätsverlust tatsächlich so schlimm?
Für uns schon, weil wir glauben, dass durch die eigene Identifikation mit der eigenen Kultur ein unheimlich starkes Gemeinschaftsgefühl einhergeht und die Menschen da durchaus solidaritätsbereiter sind, als wenn es völlig durcheinander gewürfelte Menschengruppen sind.
Was ist denn mit der Variante zu sagen, es kommen Menschen hier hin, wir integrieren die in unsere Identität und sind dann gemeinsam solidarisch? Dann haben wir halt eine Identität, die mehr Menschen umfasst. Wäre das keine Alternative?
Die Idee ist ganz schön, aber es stellt sich eben das Problem dar, dass wir hier keine Einzelindividuen mehr ins Land hineinholen und diese dann integrieren, sondern dass wir das in dem Maße machen, dass wir Parallelgesellschaften uns ins Land holen. Also das, um nochmal den Bezug zur dieser Asylfrage wiederherzustellen, das ist eben ein nicht unwesentlicher Teil der Massenzuwanderung, die daraus hervorgeht. Und da ist für den einzelnen Betroffenen sicherlich, hat er jede moralische Rechtfertigung, sein kriegsgeschundenes Land oder wirtschaftlich geschundenes Land zu verlassen und sich nach besseren Lebensbereichen umzusehen. Aber wir sagen eben, in dem Augenblick, wo wir wirklich Massen ins Land hineinholen, importieren wir Parallelgesellschaften, die sich abkapseln von der restlichen Gesellschaft und die damit einhergehende Zuwanderungsprobleme, Sozialprobleme mit sich bringen, wie eben Kriminalität und einem höheren gesellschaftlichen Konfliktpotenzial.
Da sind ja jetzt viele logische Ketten drin. Also da steckt auch die logische Kette drin, dass sozusagen da mehr Kriminalität ist, wenn Einwanderer oder Flüchtlinge ins Land kommen. Gleichzeitig, um eine Zahl zu nennen, haben wir, glaube ich, in Deutschland in diesem Jahr, also bis zum Sommer 2014, ungefähr 40.000 Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Da sagen Sie aber schon, das ist für Sie eine Masse, das ist für Sie zu viel, da ist so ein kritisches Level erreicht.
Also ich würde die Zahl gegenstellen, dass bis zum Jahresende über 200.000 Zuwanderer, Asylflüchtlinge für Deutschland erwartet werden. Und das ist die höchste Zahl seit über 20 Jahren. Und das ist definitiv eine Größe, wo man von einer Massenzuwanderung sprechen kann, die eben die vorhin genannten Probleme mit sich bringt.
Bislang ist es, glaube ich, so, also bis August in Deutschland gab es 115.700 ungefähr Asylanträge bislang in Deutschland und ungefähr ein Drittel ist davon negativ beschieden worden. Das heißt, bislang, dato September, sind es 80.000 Asylanträge, die positiv beschieden wurden in Deutschland. Haben Sie, wenn ich das einfach mal so fragen darf, kein schlechtes Gewissen, wenn man schaut, unter was für Bedingungen diese Menschen ihre Heimat verlassen müssen und wir sagen, nein, wir kümmern uns nicht?
Also nochmal, erstens sehe ich das moralisch absolut als vertretbar an, dass man sogar als Pflicht, dass diesen Menschen geholfen wird. Wir sagen auch nicht, nein, wir dürfen Flüchtlingen nicht helfen, absolut nicht. Wir sagen nur, die Massenzuwanderung hier nach Zentraleuropa, das ist nicht die Lösung, weil die Konfliktherde in Nordafrika und dem Nahen Osten sind über 3000 Kilometer von hier entfernt. Und da kann man eben auch vor Ort Hilfe leisten, in den betroffenen Ländern und in den Nachbarländern. Wir sind absolut nicht dagegen, dass man hingeht und sagt, wir stellen materielle Hilfe, wir stellen finanzielle Hilfe. Wir sagen aber, dass eben auf dieser Reise von 3000 Kilometern es dazwischen Stationen geben kann, die sich damit, in denen eben diese Hilfe vor Ort geleistet werden kann. Und Länder wie Deutschland die bereits einen Zuwanderungsgrad von über 20% haben, müssen nicht unbedingt diese Flüchtlinge aufnehmen.
Wir haben heute Abend in der Sendung, werden wir unter anderem noch mit dem Leiter eines großen Flüchtlingslagers in Jordanien sprechen. Der wird uns sehr anschaulich erzählen, dass es da eben auch Probleme gibt. Also so der Eindruck, der sich für mich irgendwie aufdrängt, ist, dass so eine lokale Lösung einfach wahnsinnig schwierig ist und dass natürlich auch den Menschen, die jetzt sagen wir mal in Nordsyrien zum Beispiel leben, nicht konkret hilft. Also die Idee ist ja gut zu sagen, man macht eine lokale Lösung, aber was tun wir, wenn das nicht funktioniert?
Dann müssen wir halt das auf andere Länder ausweiten. Also es liegen ja noch mehrere Länder dazwischen. Es muss nicht im unmittelbaren Nachbarland sein. Aber die andere Frage, die sich uns eben auch immer wieder stellt, ist, wann ist bei uns einmal Schluss mit der Zuwanderung? Weil wir sind der Überzeugung, dass nicht, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht den Zeitpunkt abwarten möchte, wo sie nur noch 50% der Bevölkerung in diesem Land ausmachen.
Da sind wir ja auch noch nicht. Stellt sich für mich nochmal die Frage, weil Sie am Anfang gesagt haben, es geht eigentlich um Identität. Vielleicht können Sie das nochmal konkreter sagen, wovor Sie eigentlich konkret Angst haben, was Ihnen weggenommen wird.
Primär geht es um die Konflikte und negativen Auswirkungen der Massenzuwanderung. Also das Entstehen von Parallelgesellschaften, das Wegbrechen von Werten, das Wegbrechen von Solidarität. Das ist das, wo wir uns eigentlich strikt gegen wehren.
Zum Schluss die Frage noch, haben Sie sich selbst mal die Mühe gemacht und Kontakt zu Flüchtlingen gesucht, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen? Weil manchmal hilft es ja, mit Menschen in Kontakt zu treten, weil man dann Dinge besser versteht und auf einmal wechselt sich für einen nochmal eine Perspektive.
Das haben wir gemacht. Ich habe auch aus meiner Schulzeit Kontakte zu ehemaligen Flüchtlingen aus Aserbaidschan. Und das ist im Einzelfall absolut nachvollziehbar. Es sind auch nette Menschen. Das stellen wir überhaupt nicht in Frage. Wir sagen aber, dass es andere Möglichkeiten gibt und dass wir und auch viele andere in diesem Land das bevorzugen.
Unsere Identität ist in Gefahr. Dieses Bedrohungsszenario malt der Leiter der Identitären Bewegung Deutschlands, Nils Altmiex.
Die Radio Wissen.
Stellt euch mal vor, ihr kommt nach Ankara, Athen oder Bergen, habt alles verloren, Haus, Heimat, Freunde, Familie und dann kommt ihr in eine Erstaufnahme. So heißt das zumindest, wenn Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Flüchtlinge, wovor haben wir eigentlich Angst? Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. In diesen Erstaufnahmen sollen die Flüchtlinge das Nötigste bekommen. Dort werden sie auch verwaltet. Wenn es ganz schlecht läuft, wie jetzt in drei der Unterkünfte in Nordrhein-Westfalen, dann kommt es sogar zu Misshandlungen, was dazu führt, dass natürlich auch kein Vertrauen aufgebaut werden kann. Und es gibt so ein bisschen wenig Hilfe im Alltag. Vertrauen und Hilfe gibt es unter anderem von ehrenamtlichen Helfern. Und einer davon ist Felix Kortz, der studiert Politik in München, ist einer dieser Helfer. Felix, warum hilfst du?
Ich helfe, weil ich denke, dass es selbstverständlich ist für Menschen, die privilegierter aufwachsen als andere, dass man einfach Menschen hilft, die das Glück nicht hatten.
Gab es für dich irgendeinen Anlass, wo du gesagt hast, ab jetzt muss ich helfen?
Ja klar, natürlich. Spätestens seit 2011 kommen hier immer mehr Flüchtlinge an. Und ich habe gerade in München die vielen Proteste mitbekommen und Hungerstreiks von Flüchtlingen. Das hat natürlich meine Aufmerksamkeit auf die Problematik gelenkt. Und dann bin ich erstmal zu den ganzen Flüchtlingen hin, die auch das DGB-Haus besetzt hatten und eben am Rindermarkt die Hungerstreiks gemacht hatten. Und habe gemeint, ich muss mich erstmal irgendwie solidarisieren und mitmachen. Dann habe ich aber schnell gemerkt, dass da viele linke Autonome am Werk waren, die meines Erachtens die Flüchtlinge eher instrumentalisiert haben für ihre eigene Propaganda sozusagen. Und habe mich dann eher wieder davon distanziert und aber gemerkt, die brauchen wirklich Alltagshilfe. Also die haben keine Ahnung, wie das hier abläuft in München, was man hier machen kann und was nicht und wie ihre Stellung ist. Ja, und habe mir gedacht, ich fange jetzt einfach mal im Kleinen an und wollte einfach mal einen Flüchtling kennenlernen, den ich unterstützen kann.
Wie hast du das angestellt?
Ja, das war zunächst ein Problem. Ich habe ein bisschen gegoogelt und habe nicht recht irgendwas gefunden, keine Organisation, die sowas anbietet, und hatte auch irgendwie Hemmungen, einfach in irgendein Flüchtlingslager zu gehen und zu sagen, hallo, hier bin ich, wer will mein Freund sein? Dann habe ich mich an den Münchner Flüchtlingsrat gewendet und die haben mich dann ziemlich schnell vermittelt und gesagt, dass es sowas wie Patenschaften gibt. Und dann habe ich eben einen Syrer kennengelernt und einen Somali, die in München bleiben dürfen. Die sind unter 18 beide. Und ja, so ist jetzt aus einer Patenschaft schon eine Freundschaft geworden mit beiden.
Wie hat das angefangen? Wie hast du denen am Anfang geholfen?
Also es ist keine konkrete Hilfe bei bestimmten Aufgaben. Die sind ja in betreuten Einrichtungen wenn sie aus dem Erstaufnahmelager rauskommen. Das heißt, sie haben Sozialarbeiter, Zugang zu Psychologen und alle einen gesetzlichen Vormund. Der Vormund regelt so die rechtlichen Sachen, die Betreuer übernehmen die pädagogische Aufgabe und ich als Pate bin halt da als Brücke in die Bevölkerung.
Was machst du mit denen?
Also zum Beispiel die ersten Treffen waren so, dass ich sie besucht habe, wo sie wohnen. Die haben mir gezeigt, wie ihre Zimmer sind und dann sind wir zu mir gegangen. Ich habe ihnen gezeigt, wie ich so wohne. Wir haben einen Kaffee getrunken, wir spielen manchmal Schach. Wir gehen durch die Stadt, wir gehen Döner essen, wir unterhalten uns über ihre Flucht oder über mein Leben. Ich zeige ihnen, was man in München machen kann, suche einen Sportverein, gehe ins Museum und will ihnen einfach zeigen, dass sie hier willkommen sind und nicht mehr so fremd sind.
Viele Menschen sagen ja, dass sie das nicht leisten können, weil sie einfach gar keine Zeit dazu haben, sich so intensiv um andere Menschen zu kümmern. Jetzt studierst du auch. Du könntest ja auch sagen, du machst mit deiner Zeit was anderes.
Also das könnte ich natürlich sagen, aber ich finde, dass jeder Student, ich kann jetzt primär für Studenten sprechen, man hat immer ein bisschen Zeit. Man schaut abends einen Film, den kann man ja mit einem Flüchtling zusammenschauen. Dann ist schon mal viel getan. Ich koche mit Freunden und nehme einfach einen Flüchtling mit und integriere ihn ein bisschen. Das sind keine großen Probleme. Ich investiere so viel Zeit, wie mir einfach eine Freundschaft wert ist, was zu machen. Die würden auch verstehen, wenn ich jetzt mal ein paar Wochen keine Zeit habe oder ein Praktikum im Ausland mache, für Prüfungen lernen muss. Das ist alles relativ frei.
Jetzt kann es ja sein, dass wenn man sich um Menschen kümmert, dass man nach einer gewissen Zeit merkt, wie bei einer Freundschaft auch, jetzt sind mir die gar nicht so sympathisch, aber ihr kommt irgendwie miteinander aus oder gab es auch mal Konflikte zwischen euch?
Also bis jetzt kommen wir echt gut miteinander aus, sind uns auch sympathisch. Es kann natürlich sein, wenn man sich dann näher kennenlernt, dass wie bei allen Menschen, die sich kennenlernen, dass man dann irgendwie merkt, nee, wir haben irgendwie völlig unterschiedliche Interessen, dass man gar keine irgendwie Gemeinsamkeiten findet, dann macht es natürlich wenig Sinn, sich gezwungen zu treffen, weder für ihn noch für mich.
Das beste Erlebnis, was ihr vielleicht zusammen hattet?
Das war, glaube ich, das gemeinsame Kochen. Also ich habe zum Beispiel mit beiden mal getrennt voneinander Knödel gekocht, also ein sehr bayerisches Essen. Knödel mit Rahmschwamm. Die hatten keine Ahnung, was das ist und haben mir zugeschaut und auch ein bisschen geholfen, wie dann aus so einer Masse mit Brot und Milch man Bälle formt und die ins Wasser wirft. Und das war richtig spannend für die, hat ihnen auch richtig gut geschmeckt. Das war echt lustig. Ja, und dann haben sie zum Beispiel auch gesagt, weil meine Schwester dabei war und meine Freundin, dass es ein erster Abend war, seitdem sie hier sind, der ein bisschen wie Familie war. Und das einfach schön ist, wenn man zusammensitzt, was macht, zusammen isst, ein bisschen Zeit verbringt und nicht unbedingt über Probleme sprechen muss, sondern über alles Mögliche.
Ziehst du daraus auch ein bisschen Zufriedenheit?
Das auf jeden Fall. Also es tut gut zu sehen, wie leicht es ist, den Menschen zu helfen, die ja alle sehr traumatisiert sind und wirklich schlimme Sachen erlebt haben. Und das ist für mich keine große Aufgabe, kein großer Aufwand, da ein Lächeln in ihr Gesicht zu zaubern. Also das geht wirklich einfach. Und das tut mir natürlich auch gut, wenn ich die Rückmeldung bekomme, dass es ihnen gefällt, dass ich das gut mache. Das ist schön.
Es ist leicht zu helfen. Das sagt Felix Kortz, ist Politikstudent in München. Zwei Sichtweisen, zwei Interviews. Der eine hilft, der andere möchte lieber nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Und das ist auch so ein bisschen das, was sich bei euren Meinungen bei Facebook und Google Plus widerspiegelt. Also Icke, wer sonst, schreibt auf die Frage, wovor haben wir eigentlich Angst? Das sind einfach Berührungsängste. Wer hat schon mal mit Flüchtlingen den Kontakt oder das Gespräch gesucht? Wer hat schon mal mit dem eigenen Mund der Betroffenen, aus dem eigenen Mund der Betroffenen gehört, was sie alles durchleben mussten, während sie einem live in die Augen sehen? Das ist die eine Sichtweise. Patrick Beuge schreibt indessen auf die Frage, wovor haben wir eigentlich Angst? Angst vor Verlust der eigenen Identität. Und darauf hat Mike Edspicht geantwortet. Patrick Beuge, ich glaube, wer seine Identität über die Menschen definiert, die in seiner Nachbarschaft wohnen, hat doch schon längst keine mehr, die er verlieren könnte.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.